HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Ich bin Bäcker.
Rund 60 Kilo Brot isst jeder Deutsche im Jahr.
Ich handele mit Backwaren.
Besonders gern esse ich herzhafte Roggenbrote.
Ich bin auch Bäcker, wenn der Teig nicht mehr geht. Ich bin Bäcker.
Ob das jetzt mal Mischbrot ist, ob es ein dunkles Bauernbrot ist.
Also ich bin ein absoluter Brotfan. Ich bin da sehr experimentierfreudig.
Knackig muss es sein.
Und ich mache das aus Leidenschaft.
Wollt ihr das totale Brötchen?
Käsebrot, lecker und gut. Käsebrot. Sexy, sexy.
In Brazil we don't have the culture of good bread.
In Brasilien haben wir keine gute Brotkultur. Doch das ändert sich, denn die Leute wollen gutes, gesundes Brot. Und da gibt es keinen besseren Platz, das zu lernen als Deutschland. Deswegen bin ich hier.
Sexy, sexy
Käsebrot. Unser stärkstes Brot ist das Roggenknochen. Das ist ein freigeschobenes, 95%iges Roggenbrot mit fast 40% Sauerteiganteil.
Super sexy Käsebrot.
Da ist eine Scheibe Graubrot, graues Brot, mit einer richtigen Kruste, daran die Zähne gut knacken haben.
Käsebrot.
Einmal werden wir noch wach, dann feiert der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks den Tag des deutschen Brotes. Da gibt es morgen einen Festakt in Berlin. Da wird ein Botschafter des deutschen Brotes ernannt. Da gibt es Ringelpiez mit Ansprachen. Alles Ereignisse, die wir im Tag in HR2 prominent ignorieren würden, wäre da nicht das diesjährige Motto Regionalität und Vielfalt gegen Einheitsbrot. So steht es auf der Webseite des Verbands, als wäre es eine aus dem Kalten Krieg. Und wahrscheinlich sind wir auch deswegen an diesem Kampfbegriff hängen geblieben, das Einheitsbrot. Politisch kann das nicht gemeint sein, aber was ist es dann? Das Brot der Bäckereiketten, die immer mal wieder wie jüngst in Frankfurt in die Schlagzeilen kommen? Oder ist Einheitsbrot das aus Backwerken, Supermärkten und Tankstellen? Und wie passt dieses sogenannte Einheitsbrot zu jenen sage und schreibe 3200 Sorten, die gerade von der deutschen UNESCO-Kommission zum immateriellen Weltkulturerbe gekürt wurden? Hat sich da irgendwie das Einheitsbrot unerkannt reingeschlichen? Das wollen wir herausfinden. Was ist es, das Handwerk des Bäckers? Was muss der können? Was wird von einem gut ausgebildeten Bäcker überhaupt verlangt? Und in welcher Bäckerei? Um das zu recherchieren, ging Susanne Pütz zur Akademie Deutsches Bäckerhandwerk nach Weinheim.
Hier weiß man gleich, wo man ist, denn es duftet unheimlich gut nach frisch gebackenem Brot. Für Bäcker muss es hier ein bisschen wie im Wunderland sein, denn in den riesigen Testbackstuben reihen sich Ofen an Ofen, meterlang ziehen sich Arbeitsflächen, es gibt endlos viele Schüsseln und natürlich Säcke voller Mehl. Eben alles, was man zum Backen so braucht.
Wir können hier alles ausprobieren, wir dürfen hier alles ausprobieren und natürlich ist hier auch Learning by Doing. Das heißt also, wenn die Teilnehmer irgendeinen Fehler machen, dann ist es nicht schlecht in dem Sinne, wie, okay, das kann man nicht verkaufen, aber sie lernen daraus.
Sagt Frank Svenningsen. Er bildet hier Bäcker aus. Gerade haben 18 Bäcker ihre Hände in frischem Teig und formen Brötchen. 5 Wochen lang lernen sie hier ganz intensiv alles rund um Brot und Brötchen. Die Kurssprache ist Englisch, denn die Teilnehmer kommen aus der ganzen Welt.
Uganda haben wir 2 Teilnehmer, Portugal, Brasilien, Kolumbien, Israel. Also alles drin, USA, Kanada, Australien. Der Großteil ist 5 Wochen da.
Mit dabei auch Marc Marquez aus Brasilien. Ganz begeistert steht er hier in der Backstube.
In Brazil we don't have the culture of good bread.
In Brasilien haben wir keine gute Brotkultur. Doch das ändert sich, denn die Leute wollen gutes, gesundes Brot. Und da gibt es keinen besseren Platz, das zu lernen als Deutschland. Deswegen bin ich hier. Deutsches Brot ist in der ganzen Welt beliebt. Deswegen lernen hier Bäcker aus dem In- und Ausland das Handwerk von der Pike auf, sagt der Direktor der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk, Bernd Kütscher.
Ja, es gibt ja so einen gewissen Trend zur, ich sag mal, Käfighaltung von Backwaren, SB-Regale, wo Backwaren oft aus dem Ausland zugekauft, nochmal kurz aufgebacken werden. Gleichwohl glaube ich, dass viele Verbraucher den Wert des Bäckerhandwerks auch als Kulturgut sehr schätzen. Und diese Vielfalt, die wir haben, um die die ganze Welt beneidet, die gilt es auch zu erhalten.
Ob Vollkorn, Weißbrot, Mischbrot, Brot aus Kartoffelteig oder mit extra Körnern. Unzählig viele Sorten scheint es zu geben. Licht ins Dunkel bringt aber die Backakademie, denn sie zählen seit einiger Zeit ganz genau, wie viele Brotsorten es in Deutschland tatsächlich gibt.
Das heißt, jeden Tag geben Bäckereien online uns ihre Rezepturen durch. Wir prüfen das Ganze und schalten es dann auch frei. Und Ihre Zuhörer können das auch dann entsprechend unter brotkultur.de sehen. Mit einer Bäckersuche, wo in meiner Region finde ich besondere Brotspezialitäten aus eigener Rezeptur.
In Brasilien gibt es keine Brotkultur, sagte da eben einer in dem Bericht. Aber bei uns, da gibt es offenbar die ominöse Einheitsbrotkultur, jedenfalls laut Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks, der diesem Einheitsbrot den Kampf ansagt. Professor Michael Kleinert, Sie lehren in Zürich an der Fachhochschule Bäckereitechnologie. Sie sind gelernter Bäcker. Was ist ein Einheitsbrot? Wir haben eben in dem Bericht ein ganz schönes Angebot als Erklärung gehört. Die Käfighaltung des Backwerks. Stimmen Sie dazu?
Ich denke, man muss das differenziert betrachten. Generell Brot als Käfigbrot zu bezeichnen, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich würde Ihnen natürlich zustimmen, dass man häufig mit Anbietern an Tankstellen, aber auch in Organisationen wie Backwerk vereinheitlicht etwas vorfindet. Aber mir als Wissenschaftler ist natürlich auch wichtig, objektiv genau zu beschreiben, was macht das Brot denn aus, unabhängig davon, wo es herkommt. Aber es bleibt am Ende so, wir haben auf der einen Seite sehr viel Vereinheitlichung und demgegenüber steht die Vielfalt, die das Bäckerhandwerk ja auch bewirbt.
Dann biete ich Ihnen neben der Käfighaltung des Backwerks eine zweite Begriffserklärung an. Einheitsbrot ist das mit vorgefertigten Teiglingen aus Lebensmittelkonzernen gefertigte Brötchen oder Brot. Stimmt das so?
Ich würde nicht behaupten, dass das so 100% richtig ist. Denn man muss prinzipiell vielleicht auch mal über einen Satz nachdenken, dass die Qualität des Brotes nicht immer abhängig ist von der Größe des Betriebes. Also wir haben in sehr vielen Untersuchungen auch festgestellt, man muss einfach als Realität sehen, es gibt auch bei kleineren Bäckereien Mittelmaß, so wie es große gibt, die auch gutes Brot backen können. Also ich bin ein Gegner dieser Schwarz-Weiß-Betrachtung.
Mhm. Stimmen Sie aber zu, dass man das gute Brot gar nicht mehr erst erfinden muss, denn das gibt's ja längst als Kunst des Backens in Deutschland seit Jahrhunderten. Vielleicht muss man es aber noch mal ganz kurz sagen, woraus das besteht. Was sind die wichtigsten Regeln dafür? Sie beschäftigen sich ja mit sowas.
Also, Sie haben völlig recht. Wir brauchen nichts neu zu erfinden. Eine Trendforscherin hat mal gesagt, die Zukunft des Brotes liegt in seiner Vergangenheit. Also, da ist sehr viel Wissen und Know-how da. Da sind die erste Punkt ist die Auswahl der Rohstoffe. Zweiter Punkt ist, wie sind meine Prozesse? Also klassisch für die Bäckerei, wie ist es mit dem Gären, also mit einer Teigreife? Ich spreche gar nicht mehr von Teigruhe, sondern Reife. Und wie ist der Backprozess? Und wenn man das Wissen wieder hervornimmt, das muss man nicht neu erfinden, dann leistet man schon einen Beitrag in der generellen Qualität des Brotes. Und dann kommt ja unser Aspekt noch hinzu, auch den Geschmack beschreiben zu können.
Nun sind die meisten unserer Hörerinnen und Hörer keine Bäcker, so wie ich auch nicht. Deswegen erklären Sie uns doch mal ganz kurz, was ist Teigreife? Wie kommt die zustande?
Ja, also man hat einen Teig fertig geknetet und dann lässt man, früher hat man gesagt, man lässt ihn ruhen. Aber heute muss man sagen, ich persönlich streiche auch in meinen Vorlesungen das Wort Teigruhe, weil ein Teig entspannt sich, aber während der Reifezeit über mehrere Stunden, teilweise über Nacht, passiert ja Aromaentwicklungen. Da arbeitet die Hefe, da arbeiten aber auch Milchsäurebakterien, die ganz traditionell aus einem Vorteig oder Sauerteig kommen können. Also Reife bedeutet wirklich die Anhäufung von Vorstufen zum Aroma, was man dann auch schmeckt.
Und Aroma heißt nussig, was gibt's denn da für Worte für richtig gutes Brot? Bei Wein kann man das vielleicht viel schneller sagen.
Ja, genau.
Aber wie ist es beim Brot? Sie sind ja auf der Suche nach solchen Zuschreibungen. Geben Sie uns drei.
Also wir haben klassische Getreidenoten, leicht nussig, zum Beispiel beim Dinkel, aber auch leichte fruchtig vergorene Noten über die Hefeaktivität. Vielleicht dann noch eine vierte, süße bis bittere Röstnoten. Alleine in dem Backprozess steckt ganz viel Aromapotenzial.
Und entwickeln Sie solche Adjektive, weil Sie jemand dafür bezahlt?
Nein, nein. Also es hat wirklich, ich habe eine ganz persönliche Motivation gehabt. Ich kam vor 10 Jahren an die Hochschule und habe immer wieder festgestellt, dass die Bäcker, wenn sie ihr Brot beschreiben lassen sollten, dann haben sie gesagt, das schmeckt gut. Und daraufhin haben wir an der Zürcher Hochschule das erste weltweite Brotaromarad entwickelt. Und da ist kein kommerzielles Interesse dahinter. Da haben viele meiner Studenten mitgearbeitet. Aber es dient als Kommunikationsmittel für viele Bereiche.
Okay, wir haben jetzt gelernt, Reife heißt, der Teig muss ruhen, muss gehen. Sonst kann er nicht das Aroma entwickeln, das Sie eben beschrieben haben. Das andere Wort, das Sie in die Debatte warfen, war Backprozess. Ja. Hat das was mit Temperaturen zu tun?
Ja, ich sag ja immer, wenn man über Aroma redet, muss man 2 Dinge beachten. Das erste ist, Geschmack braucht Zeit, dann wären wir bei der Teigreife, und Geschmack braucht Temperatur. Man muss also, und da stellen wir fest, dass die Bäcker teilweise noch mehr Achtsamkeit gegenüber dem Backprozess aufbringen, weil die Temperaturführung im Ofen hat einen wesentlichen Anteil auf die Ausbildung von Kruste, und eben etwas Typisches, was man dann auch haben will, nämlich vielleicht etwas goldgelb bis hin zu kräftige Kruste mit leichten bitteren Noten, was völlig normal ist.
So, und jetzt die Gretchenfrage. Welche Regeln werden dabei, die Sie eben definiert haben, Teigreife und Backprozess, also Temperatur, welches davon wird in Großbäckereien und Backwerken angewendet?
Also prinzipiell wenden die gleichen Regeln an.
Okay.
Also
entsteht dort nicht das Einheitsbrot, wovon der Zentralverband des Deutschen Bäckereihandwerkes so deprimiert ist?
Ich glaube, dass die Definition von Einheitsbrei eher darauf beruht, dass sich große Konzerne eher auf eine Einschränkung der Produktvielfalt konzentrieren müssen, weil sie sonst nicht in so großen Chargen arbeiten können, um auch noch Geld zu verdienen. Weil ich glaube, es eher bei der industriellen Herstellung ist es eine Konzentration auf wenige Produkte in großen Mengen, und daher kommt auch dieser fast schon verbotene niedrige Preis.
Erläuterung von Michael Kleinert, der Bäckereitechnologie an der Fachhochschule in Zürich lehrt und so schöne Worte für das Aroma des Brots gefunden hat. Vielen Dank.
Bet und Arbeit ruft die Welt. Bete kurz, denn Zeit ist Geld. An die Türe pocht die Not. Bete kurz, denn Zeit ist Brot. Und du ackerst und du säst und du nietest und du nähst und du hämmerst und du spinnst. Sag, o Volk, was du gewinnst. Wirkst am Webstuhl Tag und Nacht, schürfst im Erz- und Kohlenschacht, füllst des Überflusses Horn, füllst es hoch mit Wein und Korn. Doch wo ist dein Mahl bereitet? Doch wo ist dein Feierkleid? Doch wo ist dein warmer Herd? Doch wo ist dein scharfes Schwert? Alles ist dein Werk, o sprich, alles, aber nichts für dich, und von allem nur allein, die du schmiedst, die Kette dein. Mann der Arbeit, aufgewacht, und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Deiner Dränger Schar erblasst, wenn du müde deiner Last in die Ecke lehnst den Pflug, wenn du rufst, es ist genug. Brecht das Doppeljoch entzwei, brecht die Not der Sklaverei, brecht die Sklaverei der Not. Brot ist Freiheit, Freiheit Brot.
Das Bundeslied für den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein aus dem Jahr 1863. Mit einem Pathos, das dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks aus naheliegenden Gründen fernliegt. Er hat den 5. Mai zum 3. Mal als Tag des Brotes ausgerufen. Und wir erhören diesen Ruf in HR2 Kultur heute schon. Einer der Anlässe dazu war die Schließung der Bäckereikette Meier. Dort fanden die Prüfer in Frankfurt in den Backstuben Schädlinge, also Kakerlaken und ähnlich unerfreuliche Dinge, die dort nicht hingehören. Daraufhin wurden die Filialen vom Frankfurter Ordnungsamt geschlossen. Das Unternehmen ist, wie wir lesen, in Insolvenz. Aber einige Filialen sollten am letzten Samstag dennoch wieder geöffnet werden. War das so? Frank Angermund hat nachgesehen.
Nichts Neues, heißt es vom Frankfurter Ordnungsamt. Das bedeutet, im Produktionsbetrieb der Bäckerei Meier darf noch nicht wieder gebacken werden. Ulrike Hoge-Peters ist die zuständige Insolvenzverwalterin, die das Unternehmen zurzeit leitet. Sie sagt, die Mängelliste des Ordnungsamtes werde abgearbeitet.
Das ist einmal eine Grundreinigung gewesen, eine Schädlingsbekämpfung und die Entsorgung der vorhandenen Lebensmittel. Die sind vollständig beseitigt worden. Mir liegt jetzt seit heute Morgen auch die vollständige Mängelliste vor. Das sind umfangreiche bauliche und hygienische Mängel aufgeführt.
Die müssen noch alle beseitigt werden. Am Dienstag wird die Insolvenzverwalterin zusammen mit dem Ordnungsamt einen Fahrplan erstellen, wann die Backproduktion wieder angefahren werden kann. Eine Prognose wagt sie nicht. Von den 15 geschlossenen Meier-Filialen hat eine heute mit Unterstützung eines Darmstädter Bäckers wieder geöffnet. Allerdings sei es schwierig, Hilfe für alle Filialen zu bekommen, sagt Ulrike Hoge-Peters.
Keine der örtlichen Bäckereien ist in der Lage, 15 Filialen auf einmal zu beliefern. Also wir waren da letzte Woche noch guter Hoffnung, hatten auch die Zusage der Unterstützung, die auch weiterhin da ist, aber es mussten dann im Folgenden ja erstmal sichergestellt werden seitens der Zulieferer unserer Lieferanten, dass die entsprechend schnell beliefert werden, was ob des Feiertages etwas kompliziert war.
Am Dienstag sollen die nächsten beiden Filialen wieder Brötchen verkaufen und dann nach und nach die anderen. Laut Detlef Thiele, dem Leiter des Frankfurter Veterinäramtes, bekommt der Produktionsbetrieb aber erst eine Freigabe, wenn die zahlreichen Mängel nachhaltig beseitigt sind.
Wir haben Löcher in den Mauern oder in den Toren. Das sind natürlich Zugangsstellen für Ratten oder Mäuse. Wenn die weiterhin bestehen, mögen zwar momentan keine Schädlinge mehr da sein, aber die sind dann schnell wieder da. Das heißt, sieht erstmal als Kleinigkeit aus, aber erst wenn das alles abgestellt ist, macht es wieder Sinn, diesen Betrieb die Erlaubnis zu geben, weiter zu produzieren.
Für Jörg Banach, den Leiter des Frankfurter Ordnungsamtes, ist die Schließung eines Betriebes die schärfste Waffe. Und die würde nur eingesetzt werden, wenn es nicht anders ginge.
Es wurden angetroffen von Ratten in relativ großer Ausführung, über Kakerlaken, über Hinterlassenschaften von entsprechendem Ungeziefer. Es wurden tote Tiere angetroffen. Und deswegen war eben, weil der gesamte Betrieb davon befallen war, nicht nur einzelne Bereiche, musste der gesamte Produktionsbetrieb geschlossen werden.
Dennoch sei es das Ziel des Ordnungsamtes, dass die Bäckerei so schnell wie möglich wieder produzieren könne. Das bedeutet, dass sich die Bäckerei etwas einfallen lassen muss, um das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen. Auch wenn die ersten Kunden heute schon wieder Brötchen bei Meier gekauft haben.
Weil sie mir einfach geschmeckt haben. Und ich denke, ich möchte nicht in so manche Küche reingucken, wie es da aussieht.
Andere Kunden sind deutlich kritischer.
Ich habe mich so wahnsinnig geekelt, als ich diese Bilder sah. Und ich habe gehört, jetzt hätten sie geputzt. Warum hat man nicht vorher geputzt und dafür gesorgt, dass die Ratten entfernt werden? Wenn ich denke, dass der Kot mitgebacken wurde, ekelt es einen noch mehr.
Die Insolvenzverwalterin will die Großbäckerei sanieren und dann einem Investor übergeben. Interessenten haben sich bereits gemeldet.
Ratten, Kakerlaken und Kot in der Frankfurter Großbäckereikette Meier. Das ist nicht die einzige Meldung aus den vergangenen Jahren. Zuletzt 2013 war Ähnliches in der Großbäckereikette Müller in Bayern. Und deshalb könnte man eigentlich den Eindruck bekommen, da stimmt was in der Ausbildung der Bäcker nicht, weil zu wenig über Hygiene unterrichtet wird. Heinrich May, das fragen wir jetzt mal bei Ihnen nach. Sie waren jahrelang Berufsschullehrer. Sie haben Bäckerlehrlinge unterrichtet. War das Ihre oberste Priorität, ehe Sie denen die Kunst des Backens beigebracht haben? Müssen die erst mal putzen lernen?
So einfach ist das nicht. Also ich bin sehr betroffen und auch bestürzt über diese Aktion da in Frankfurt bei der Meier Bäckerei. Ich denke, das ist sicher ein Hygieneskandal, aber das darf man nicht verallgemeinern auf alle Betriebe. Denn von sich aus sind die Betriebe ja doch sehr bestrebt, sauber und ordentlich zu arbeiten, hygienisch einwandfrei zu arbeiten. Und auch die Lebensmittelkontrolle ist, denke ich, flächendeckend und ganz konsequent. Aber nochmal dazu, Sie haben mich ja gefragt, was ich davon halte, weil ich in der Ausbildung tätig war. Seit 1970 unterrichte ich oder habe ich Bäcker unterrichtet bis 2009. Und zwar 39 Jahre lang, war in Gesellenprüfungsausschüssen und von daher kann ich nur sagen, es wird ganz großer Wert vor allen Dingen auf die Hygiene draufgelegt. Es gab zu Beginn der 70er Jahre, 1975 bis 90, einen Rahmenlehrplan. Da habe ich selber mitgearbeitet oder habe den maßgeblich gestaltet. Da waren 60 Stunden Hygiene bereits im ersten Lehrjahr, ehe die normalerweise richtig arbeiten konnten, die Bäcker. Da waren 60 Stunden vorgesehen vom Lehrplan. Das hat ein halbes Jahr lang gedauert. Das war natürlich sehr viel Theorie dabei. Das ist jetzt auch noch im Rahmenlehrplan drin, aber das ist jetzt mehr integriert in das Brotbacken, in das Brötchenbacken, in das Tortenmachen und, und.
Okay, ich verstehe, Ihre Ausbildung war gut, das glaube ich Ihnen sofort. Aber arbeiten denn in Bäckereiketten wie Meier überhaupt noch von Ihnen ausgebildete Bäcker?
Sicher arbeiten da noch Bäcker, auch wenn die Zahl der Bäcker gewaltig zurückgegangen ist in den vergangenen Jahren. Wir hatten ja so um das Jahr 2000 hier in ganz Deutschland etwa 20, 25.000 Bäcker und jetzt sind nur noch 7.000 Bäcker da. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir leider nicht die allerbesten eines Jahrgangs als Bäcker gewinnen können. Da muss das Bäckerhand sich wirklich Gedanken machen, wen rekrutieren wir als Bäcker und wie machen wir diesen Beruf attraktiv.
Und wie bezahlen wir die? Ist der Lohn zu gering?
Das kann man so nicht sagen.
Winden Sie sich nicht so, sagen Sie einfach ja.
Wenn man natürlich mit Bankfachleuten das vergleicht oder mit Industriemechanikern vergleicht, dann ist der Lohn einfach nicht zu hoch, das muss ich sagen.
So.
Deswegen war das ja auch mit ein Ansinnen der Berufsschullehrerschaft und auch des Landesinnungsverbands, durch zusätzliche Qualifikationen das Berufsfeld interessanter zu machen, dass man da Betriebsleiter kreiert, zum Beispiel indem man zusätzlich zu der normalen Wirtschaftskunde Betriebswirtschaft implementiert in der Schule.
So, Herr May, und wenn der Lohn zu niedrig ist, warum ist der zu niedrig? Weil wir nicht genug für die Brötchen bereit sind zu bezahlen? Wir Kunden?
Das glaube ich nicht. Das
Brötchen. Sie winden sich schon wieder.
Bäcker zwischen 30 und 35 Cent. Wenn man das richtig vergleicht, dann könnte der Preis durchaus höher sein. Aber wer bezahlt den? Wenn der Preis noch höher ist, dann laufen die Kunden noch mehr zu den Discountern und zu den Supermärkten. Denn es gibt den treuen Kunden, den es vor 30, 40 Jahren gab, den gibt es nicht mehr. Die gehen dahin, wo es am günstigsten ist. Aber dann wird man den Unterschied schon schmecken. Auch beim Brot schmeckt man den.
Also, verstehe ich das recht, Herr May? Das ist im Bäckereiwesen so wie in der Geflügel- und Fleischproduktion. Wer keine Massentierhaltung will, der muss sich umschauen und mehr für gutes Fleisch und für gute Wurst bezahlen. Wer gutes Brot will und hygienische Verhältnisse, der sollte Bäckereiketten meiden?
Wer gutes Brot haben will, sollte nach wie vor zum Bäcker seines Vertrauens gehen und der sollte ruhig auch mal in die Backstube hineingehen, der sollte sich einen Kittel überziehen und sollte eine Mütze aufziehen und sollte mal gucken, wie dort produziert wird. Das ist eine Frage der Transparenz und ich denke, viele Bäcker sind jetzt mehr durch diesen Skandal, mehr denn je angehalten, ihre Backstuben zu öffnen und zu sagen, so wird bei uns produziert.
Also ich versuche das mal, wenn die Kette Meier wieder aufmacht, mir einen Kittel anzuziehen, ja, und dann in die Bäckerei zu gehen. Wenn die mich rausschmeißen, rufe ich sie wieder an, okay?
Ja, machen Sie das.
Heinrich May, Bäckereibester und ehemaliger Berufsschullehrer. Vielen Dank.
Wenn wir zusammengehen, geht mit uns ein schöner Tag durch all die dunklen Küchen. Und wo grau ein Werkshof lag, beginnt plötzlich die Sonne, unsere arme Welt zu kosen. Und jeder hört uns singen, Brot und Rosen, Brot und Rosen. Wenn wir zusammengehen, kämpfen wir auch für den Mann, weil unbemuttert kein Mensch auf die Erde kommen kann. Und wenn ein Leben mehr ist als nur Arbeit, Schweiß und Bauch, wollen wir mehr. Gebt uns das Brot, doch gebt uns die Rosen auch. Wenn wir zusammengehen, gehen unsere Toten mit. Ihr unerhörter Schrei nach Brot schreit auch durch unser Lied. Sie hatten für die Schönheit, Liebe, Kunst erschöpft nie Ruh. Drum kämpfen wir ums Brot und wollen die Rosen dazu. Wenn wir zusammengehen, kommt mit uns ein besserer Tag. Die Frauen, die sich wehren, wehren aller Menschen Plag. Zu Ende sei, dass kleine Leute schuften für die Großen. Her mit dem ganzen Leben. Brot und Rosen. Brot und Rosen.
Brot und Rosen. Eine politische Parole auch der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung. Hier ein Text von James Oppenheim aus dem Jahr 1911. Verschmäht und bedroht das deutsche Brot, heute unser Thema. Bedroht mag es sein, unser täglich Brot, durch den gigantischen Kostendruck bei der Herstellung in den Bäckereien. Aber verschmäht? Was glauben Sie, wie unseren Auslandskorrespondentinnen Ruth Kirchner und Gabi Biesinger das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn sie an deutsches Brot denken und es in Peking oder in London entweder nicht kaufen können oder verzweifelt versuchen, es aufzutreiben?
Der Chinese isst eigentlich kein Brot, vielleicht noch Mantou, eine Art gedämpftes Brötchen oder Baozi, ebenfalls gedämpft mit ebenso wenig Eigengeschmack wie die Mantou. Aber Brot und dazu noch verschiedene Sorten? In China Fehlanzeige. Zum Frühstück gibt es keine Brötchen, sondern Reisbrei, für zwischendurch keine Stulle, sondern eine schnelle Nudelsuppe, ansonsten Reis, Reis und noch mehr Reis, morgens, mittags. Trotzdem muss der deutsche Brotfanatiker auch im Reich der Mitte auf nichts verzichten. Zumindest in Peking lassen sich Sehnsüchte nach Körnerbrötchen oder dunklem Vollkornbrot relativ leicht stillen. Es gibt gleich mehrere deutsche Bäckereien, eine süddeutsche gleich hinter der deutschen Schule mit Laugenstangen und Roggenbrot und draußen Richtung Flughafen hat sich ein zweiter deutscher Bäcker angesiedelt und macht offenbar gute Geschäfte. Aber was tun in der chinesischen Provinz? Schon morgens beim Aufwachen im Hotel vergeht mir meist die Lust aufs Frühstück, beim Gedanken an den fürchterlichen Reisporridge, das scharf gebratene Gemüse mit Knoblauch oder die Berge gekochter Eier, die am Buffet warten. Der deutsche Magen sehnt sich, gerade in den Morgenstunden, nach Brot, nach richtigem Brot. Chinesische Bekannte können mit der deutschen Sehnsucht nach Brot im Übrigen nichts anfangen. Vollkornbrot finden die meisten zu hart und zu, nun ja, zu körnig. Schwarzbrot ist ihnen zu bitter. Und Brötchen? Dann könne man ja auch Mantou essen, finden sie. Dass ich für die geschmacksneutralen, zähen Dampfbrötchen so gar nichts übrig habe, stößt ebenfalls auf komplettes Unverständnis. Ist doch fast das Gleiche, finden meine chinesischen Freunde, was ich wiederum nur mit einem Kopfschütteln quittieren kann. Von Brot hat der Chinese einfach keine Ahnung.
Als großer Toastbrot-Fan war es eine tolle Sache, vor 3 Jahren nach London zu ziehen. In den Supermärkten gibt es ganze Regalreihen mit Toastleibern, dicke Scheiben, dünne Scheiben, mittlere, rustikal gebacken oder fein, helles Mehl, dunkles Mehl oder gemischt, eine unendliche Auswahl. Und der Toast schmeckt besser als in Deutschland, weniger Konservierungsstoffe, viel kürzer haltbar. Etwa 1 Jahr lang schwebte ich im Toasthimmel, morgens leicht geröstet mit viel Honig, aber dann wurde es ehrlich gesagt etwas fade. Und ich begann mich danach zu sehnen, dass meine Zähne mal wieder in ein richtig festes, körniges, intensiv schmeckendes Stück Brot mit Kruste beißen konnten. Eine Freundin wies mich auf eine Bäckerei in Ost-London hin, E5 Bakery, ein hipper Laden in London Fields. Großartige, selbstgebackene Brote, meine Lieblingssorte hieß bald Route 66. Nur die Anfahrt mit der Overground-Bahn jeden Samstag 1/2 Stunde war etwas beschwerlich. Neidvoll erfuhr ich, dass die Kollegen im Londoner ZDF-Studio wöchentlich von einem deutschen Bäcker aus dem Vorort Richmond beliefert werden. Deutsche Sehnsucht nach Körnerbrot, kein Einzelfall. Claudia, ursprünglich aus Nürnberg, jagt schon seit 20 Jahren nach gutem Brot durch London und kennt viele Leidensgenossen.
Alle Deutschen hier in London oder in England sind ja immer ganz wild aufs deutsche Brot. So ein schönes Roggenbrot oder Sonnenblumenbrot oder diese 7 Körner.
Claudia gerät glatt ins Schwärmen. Sie hat ein kleines Netzwerk von Bekannten, die strategisch günstig in der Nähe von Bäckereien arbeiten, die gutes Vollkornbrot backen können. Und eines Morgens, als ich die Tottenham Court Road runter in Richtung Büro lief, glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen. Direkt gegenüber vom ARD-Studio London hatte die deutsche Bäckereikette Kamps ihre erste ausländische Filiale aufgemacht. Seitdem stehen in der Mittagspause nicht nur die Kollegen aus dem ARD-Studio und ich Schlange, sondern auch viele Engländer. Hinter der Verkaufstheke stapeln sich Sonnenblumen, Vollkorn, Brotlaibe, Meerkornbrötchen, Kürbiskernstangen. Und auf dem geschäftseigenen Facebook-Account schwärmen glückliche Briten von deutschem Brot.
Der Kollegin Ruth Kirchner kann geholfen werden. Sie zieht bald von Peking zurück nach Berlin und kann dann auch wieder ihre Berichte mit eigener Stimme sprechen. Aber Gabi Biesinger, die muss in London noch ein paar Jahre auf die Jagd nach deutschem Brot gehen. In Europa halten sich eben sehr hartnäckig sehr unterschiedliche Brotkulturen. Sie, Wilhelm Brünjes, Leiter des Europäischen Brotmuseums in der Nähe von Göttingen, wissen das. Sie zeigen dort einen Überblick über die 10.000 Jahre alte Kulturgeschichte des Brotes. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Haben diese unterschiedlichen Brotkulturen in Europa auch mit dem Klima zu tun? Also, dass es auf der britischen Insel kein Roggenbrot gibt wie bei uns, ist das eine Temperaturfrage?
Das ist sicher keine Temperaturfrage, denn so dramatisch anders ist die britische und die deutsche Klimasituation ja gar nicht. Aber Sie sprechen schon was Interessantes an. Der Roggen, der in Deutschland ja seit eh und je ein ganz beliebtes Brotgetreide ist, hat auch mit unserem Klima zu tun. Und je weiter man nach Süden kommt innerhalb Europas, desto mehr wird Weizen angebaut. Und deswegen haben wir auch das helle Brot in den südlichen Ländern. Und bei uns dominiert ja Gott sei Dank immer noch das Roggenbrot.
Aber nirgendwo, Sie erwähnten schon das Weißbrot im südlichen Europa, das kann man ja auch nicht einfach umformen, weil es eben auch Geschmacksnerven gibt, die gepolt sind. Bei uns hingegen gibt es eine Brotvielfalt, die aber, wie wir gehört haben, nur noch eingeschränkt vorhanden ist. Man muss in Deutschland die Vielfalt suchen. Hat denn diese einstige Vielfalt damit zu tun, dass wir vor der Reichsgründung 1871 so viele deutsche Einzelstaaten hatten?
Sicherlich. Und es gibt auch ganz, ganz tolle Geschichten über Bäcker aus früheren Zeiten, die ganz, ganz legendär. In Schlesien zum Beispiel gab es früher Bäcker, die dort ihre Lehre gemacht hatten. Die waren im ganzen Deutschen Reich höchst beliebt, weil die als besonders gut ausgebildete und ganz, ganz fähige Bäcker galten. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Da könnte man jetzt tolle Geschichten drüber erzählen. Aber Sie haben vollkommen recht, ja.
Der erschwingliche Brotpreis in nordafrikanischen Ländern, ist das heute noch ein politischer Preis? War das bei uns vor der Reichsgründung auch so? Je teurer das Brot, desto schlechter für die Herrscher?
Sicherlich, das kann man sicher sagen. Aber wenn wir schon mal über den Preis sprechen, Brot war früher, wenn man es genau nimmt, eigentlich teurer, als es heute ist. Und wir, also es ist ganz kurios, wenn Sie überlegen, ein Brötchen, sagen wir mal, in 50er Jahren hat 5 Pfennig gekostet. Und die alten Leute schwärmen immer noch, oh, früher hatte ich ein Brötchen für 5 Pfennig. Aber wenn man überlegt, dass der Stundenlohn eines Arbeiters bei 50 Pfennig war, das heißt, der konnte sich für eine Stunde Arbeit 10 Brötchen kaufen, das ist heute ganz anders. Wir können uns heute für einen Stundenlohn von, sagen wir mal, 10 Euro, können wir uns eine ganze Menge mehr Brötchen kaufen. Das ist ja eine ganz interessante und phänomenale Geschichte eigentlich.
Ja, aber im Augenblick scheint es ja so zu sein. Im Wettbewerb auf dem deutschen Brotmarkt scheint es doch für viele nur noch darum zu gehen, je preiswerter das Brötchen, desto erfolgreicher die Bäckereikette. Oder haben wir da was falsch verstanden?
Das ist wohl so, aber gucken Sie mal auf diese Geschichte mit der Bäckerei Meier. Ne? Das sind dann die Auswüchse. Geiz ist nämlich nicht nur geil. Ne? Der Geiz führt auch zu solchen Auswüchsen, wie diese Horrorgeschichte mit der Bäckerei Meier. Ne? Das ist durchaus auf der gleichen Linie zu sehen.
Mhm. Die Vielfalt stirbt aus. Es gibt das Einheitsbrot. Jedenfalls wird es vom Zentralverband des deutschen Bäckereiwesens beschworen. Ich möchte gern auch mal von Ihnen eine Definition hören. Die bisherigen Gesprächspartner haben sich da so ein bisschen gewunden. Was ist Einheitsbrot?
Sie haben die aber nicht sich finden lassen, Frau Sauter. Das war ganz klasse. Was ist gutes Brot? Was ganz wichtig ist bei gutem Brot, Sie brauchen einen guten Sauerteig. Und der Sauerteig braucht viel Zeit. Und Zeit ist ja bekanntlich Geld, so sagt man ja zumindest. Aber im Sauerteig, wenn Sie den richtig ansetzen und dem viel Teig Ruhe geben oder auch Zeit, sich zu entwickeln, dann passieren nämlich nicht nur die ganz normalen Prozesse, wo der Teig sich lockert, sondern es passieren ganz viele enzymatische Prozesse, Enzyme, die die Inhaltsstoffe des Mehls verstoffwechseln, sozusagen vorverdauen für uns. Und gutes Sauerteigbrot ist auch viel bekömmlicher für uns als ein Hefebrot oder ein Brot, wo viel Hefe mit drin ist. Und so kriegen Sie dann ein ganz exzellentes Brot. Und jetzt halten Sie sich fest, in einem richtig gut gereiften Sauerteig entstehen bis zu 500 verschiedene Aromen. Punkt.
Und das sagen Sie auch den Besuchern in Ihrem Europäischen Brotmuseum bei Göttingen. Kriegt man da auch diese 500 Aromen zu schmecken?
Ja, also wir backen natürlich dann auch in unseren verschiedenen historischen Öfen von der Steinzeit, aus der Römerzeit und teilweise sogar nach Originalrezepten. Wir haben ein Rezept von Plinius dem Älteren vor 2000 Jahren aufgeschrieben, Panis Militaris, und das ist das ist eine Geschmackssymphonie. Das ist wunderbar. Das ist einfach ganz fantastisch, Frau Sauter. Ich freue mich schon auf Ihren Besuch.
Mhm. Ich aber komme, möchte ich von Ihnen doch noch mal wissen, auf wen setzen Sie da eigentlich sozusagen als die Bannerträger des vielfältigen Brotes, des Kampfes gegen das Einheitsbrot? Sind das die Kinder, die Sie da versuchen zu erreichen?
Natürlich auch die, aber wir müssen auch feststellen, dass es in Deutschland immer mehr kluge und engagierte Jungbäcker gibt, die back to the roots gehen sozusagen, die wieder richtig gutes Brot backen wollen. Das Stichwort Slow Baking ist da ein ganz wichtiger Terminus, der genau das dann eben auch hervorbringt, hervorragendes, aromatisches, leckeres und gesundes Brot.
Backen Sie selber, Herr Brünjes, oder haben Sie eine Bäckerei Ihres Vertrauens?
Wir backen natürlich im Brotmuseum selber und immer gerne. Und ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen. Seit meinem 14. Lebensjahr backe ich. Das ist mein frühestes Kindheitserlebnis, mit meiner Oma in der Küche backen. Und ich backe immer noch.
Das heißt, Sie waren auch auf dem Heiratsmarkt erfolgreich? Also ein Mann, der backen kann, das ist doch was.
Nicht nur, auch im Studium, in WGs war ich immer sehr beliebt, weil wir immer tolles Brot hatten in unserer WG. Also gutes Brot ist einfach, das ist einfach fantastisch. Und wenn die selber Brot backen nach vernünftigem Rezept, dann und das als mitbringst und auf eine Fete bringen, dann sind sie sozusagen der Star, Frau Sauter. Dann brauchen Sie keinen guten Wein, der viel, viel Geld kostet, sondern das Brot reicht dann alles raus.
Wilhelm Brünjes, Leiter des Europäischen Brotmuseums bei Göttingen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ein neues Lied, ein besseres Lied, oh Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben. Es wächst hienieden Brot genug für alle Menschenkinder. Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Und wachsen uns Flügel nach dem Tod, so wollen wir euch besuchen dort oben. Und wir essen mit euch die seligsten Torten und Kuchen.
Heinrich Heine aus dem Jahr 1844. Mit dem würden wir sehr gerne eine Torte im Himmel essen. Ein deftiges Wurstbrot aber auch. Falls nicht die EU-Kommission vorher interveniert und das Stoppschild schwingt, weil das Brot zum Beispiel mit zu viel Salz gebacken wurde. Salz ist nämlich das, worüber die EU mit den deutschen Bäckern und auch Großbäckereien in Konflikt gerät, nicht etwa der Kampf gegen das Einheitsbrot. Das überlässt die EU lieber dem deutschen Bäckereiwesen. Andreas Meyer-Feist berichtet aus Brüssel.
Ums Brot gab es schon viel Ärger in Brüssel, genauer um die EU-Verordnung für Nährwertprofile. Da sollte es nicht um die Lebensmittel an sich gehen, sondern um das, was auf der Verpackung steht. Sie sollte sicherstellen, dass alle Angaben eindeutig richtig und wissenschaftlich fundiert sind. Und sie sollte EU-Bürgern bei der Auswahl von gesunden Lebensmitteln helfen. Vor allem sollte auf ungesunden Lebensmitteln nicht mehr stehen, dass sie gesund sind. Aber was ist gesund und was ist ungesund? Ein Faktor für die EU ist der Salzgehalt. Der Durchschnittseuropäer nimmt täglich bis zu 12 Gramm Salz auf. Die EU empfiehlt einen Grenzwert von 6 Gramm. Verbieten kann die Europäische Union salzhaltige Lebensmittel aber nicht. Das Einzige, was Brüssel tun kann, ist zu verbieten, dass Salzhaltiges auch noch als besonders gesund beworben wird. Das wollte Brüssel auch beim Brot tun vor 7 Jahren, erinnert sich die ehemalige Vizepräsidentin des EU-Parlaments Dagmar Roth-Behrendt.
Es wird niemals verboten werden, Salz dem Brot zuzufügen. Da kann jeder Bäcker machen, was er will. Aber wenn er dann sagen will, mein Brot ist besonders gesund und voller Ballaststoffe und gut für die Verdauung, weil es viel Dinkel enthält oder viel Buchweizen oder Leinsamen, dann muss er daneben schreiben, wie viel Salz es enthält.
Ist mehr als 1,3% Salz drin, sollte das Brot nicht mehr als gesund beworben werden dürfen. Das war die EU-Planung. Die deutschen Bäcker protestierten. Salz sei einer der wichtigsten Geschmacksfaktoren. Warum also Salz reduzieren? Aber das hätten die deutschen Bäcker, die im Vergleich zu italienischen relativ viel Salz verwenden, auch gar nicht tun müssen. Sie hätten diese besonders salzhaltigen Brote aber nicht mehr als gesund bewerben dürfen. Dieser Aspekt wurde im hitzigen Streit um das vermeintliche Kulturgutbrot aber meistens unterschlagen. Zumal es gerade mal um eine Salzreduzierung um 0,7% ging. Am Ende eine Geschmacksfrage. Und Brüssel konnte, wie so häufig, nicht genau erklären, was das alles überhaupt sollte.
In meiner doch durchaus langjährigen Tätigkeit als Abgeordnete habe ich diese Gesetzgebung zu gesundheitlichen Aussagen zu Lebensmitteln nie, zu keinem Zeitpunkt verstanden.
Die Sozialdemokraten stellten sich an die Seite der Bäcker. Die Christdemokraten wussten nicht so recht, was sie tun sollten und versuchten, die Debatte auf den Kern zurückzuführen, nämlich auf das Werbeverbot, was ihnen aber nicht gelang. Tatsächlich sollte es ja nie eine Richtlinie geben, die den Salzgehalt im Brot vermindert. Diese Behauptung vieler Bäcker in Deutschland war tatsächlich schlichtweg falsch. Trotzdem setzten sie sich am Ende durch. Unser Brot, Kulturgut in Gefahr, hieß die Devise. Deutsche Brotsorten wie Laugengebäck und Vollkornbrot, die mehr Salz enthalten als etwa italienische Brotsorten, dürfen also weiter als gesund beworben werden. Das EU-Parlament ließ die Pläne der EU-Kommission nicht durchgehen. Auch die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament waren zufrieden und die Christdemokraten froh, das unangenehme Thema los zu sein. Zuletzt bekam die Europäische Kommission für ihre guten Absichten auch noch eine gesalzene Abmahnung mit auf den Weg. Vorwurf,
dass der pädagogische Wert von der Kommission als erstes gesehen wird, aber das ist nicht ihre Aufgabe innerhalb der Europäischen Union.
Also essen wir auch weiterhin salziges Brot, das uns als besonders gesund verkauft werden darf. Auch wenn zu viel Salz schadet, die Knochendichte angreift, Wasser im Körper bindet und die Organe belastet. Mit anderen Worten, gesund ist, was schmeckt. Und wenn es nicht schmeckt, dann kommt eben noch salzige Butter obendrauf.
Das gute, geschmacksintensive deutsche Brot, das kein Einheitsbrot sein will, wir haben es gehört, ist von vielen Seiten unter Druck. Und ein Schlüsselbegriff in dieser Debatte ist neben dem Salz auch der Begriff Gluten. Da wenden wir uns jetzt an den Lebensmittelchemiker und Buchautor Udo Pollmer. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Pollmer, bringen Sie uns mal auf den Stand. Was genau ist Gluten?
Gluten ist ist das Eiweiß, das Getreideeiweiß. Und das fällt halt in großen Mengen an, wenn man Stärke aus Getreide herstellt. Und dieses Gluten wird normalerweise verfüttert. Im normalen Weizenmehl ist Gluten drin. Und dieses Gluten kann bei empfindlichen Menschen eine Darmentzündung auslösen. Die heißt dann Zöliakie.
Ist das eine Allergie?
Das ist sowas Ähnliches wie eine Allergie, die aber das Leben der Menschen recht stark beeinträchtigt. Und dann gibt es natürlich noch Behauptungen, die man durchaus auch begründen kann, wo man aber nicht sicher weiß, ob sie stimmen oder nicht, dass das Gluten noch andere Krankheiten hervorrufen kann, außer dieser Zöliakie, vor allem die sogenannte Glutenataxie, also eine Nervengeschichte.
Also je nachdem, in welchen Milieus man verkehrt, fällt dieser Begriff Gluten ziemlich häufig und meistens mit viel Abscheu. Ist das wissenschaftlich begründet oder sind das geschlechtsspezifische Hysterien?
Das wirkt ein bisschen nach Letzterem, wie Sie es gerade angedeutet haben. Die Menschen, die Probleme damit haben, diese Darmentzündung haben, diese Zöliakie, die reden normalerweise nicht allzu viel darüber, weil ihnen das unangenehm ist. Thematisieren tun das eher Personen, die sich damit halt sozial wichtig machen, dass sie auf alle möglichen Lebensmittel halt empfindlich sind. Aber es gibt es und die Zahl der tatsächlich darunter Leidenden nimmt offenbar langsam zu. Und es gibt verschiedene Überlegungen, woher das kommt, und aus meiner Sicht ist der entscheidende Punkt der, dass das Gluten eben nicht mehr fermentativ abgebaut wird. Früher hat man bei der klassischen Bäckerei die Teige eben richtig intensiv und lange fermentiert und dabei kommt es zu einem Abbau. Und wenn man das nicht mehr abbaut, dann kommt es halt eher zu einer solchen Reaktion und dann nimmt die Zahl der Erkrankten zu. Jetzt kommt noch hinzu, dass in der Bäckerei das Gluten extra zugegeben wird, um bakterische Vorteile zu haben. Bisher Vorher war das eigentlich vor allem ein Thema für Schweinemäster, zwar Schweinefutter gewesen, hat man gesagt, okay, die Schweine zahlen nicht, jetzt suchen wir uns andere. Und dann hat man das Low-Carb-Brot entwickelt, wo man dann noch extra was hineintut. Und neben dem Low-Carb-Brot ist jetzt das wichtigste Produkt, um das Gluten zu entsorgen, ein Erzeugnis, das heißt Seitan. Und das ist ein Fleischersatz, Fleischersatz auf Getreidebasis. Das klingt ganz wahnsinnig toll, ist eine Alternative zu Soja-Fleischersatz. Und das wird in nicht fermentierter Form eingesetzt. Das wird heute gerne auch empfohlen für Kitas, für Kindertagesstätten, damit auch die Kleinen sich einmal ein bisschen an vegane Kost gewöhnen können oder vegetarische Kost. Und da fürchte ich, dass wir in 10, 15 Jahren dadurch eine Zunahme der Betroffenen haben werden, die diese Krankheit bekommen.
Gut, also die Zukunft hat die Eigenschaft, dass man sie nicht vorhersehen kann. Lassen Sie uns noch mal zu dem Kampf des deutschen Bäckereihandwerks gegen das Einheitsbrot kommen. Habe ich das, was Sie gesagt haben, richtig verstanden? Das Gluten, wer von vom Einheitsbrot redet, darf auf gar keinen Fall vom Gluten schweigen? Weil die Brötchen aufgepumpt werden?
Ja, das wird den Teigen zugesetzt, weil man halt backtechnische Vorteile damit hat. Das wird nicht überall zugesetzt, das wird vor allem beim Low-Carb-Brot zugesetzt. Und was das Einheitsbrot betrifft, das haben ja die deutschen Bäcker eh schon produziert. Das sind ja Backmischungen und das ein erheblicher Teil dessen, was heute die Bäcker anbieten, das ist ja tiefgefrorene Ware aus den Fabriken, die sie nachher wieder aufbacken und dann quasi mit dem Handwerkerlächeln über die Theke reichen. Man hat ja die klassische Bäckerei weitgehend aufgegeben, das sind die langen Teigführungen, die Fermentationen. Und insofern erinnert es ein bisschen an Münchhausen, wenn die da was von Verhinderung von Einheitsbrot erzählen.
Gut, das ist jetzt auch ein bisschen wohlfeil, Herr Pollmer, wenn ich dagegen halten darf. Also ja, eine richtig gute Bäckerei, wo man als Kunde noch vertraut, die machen das nach alten Rezepten, das hat Geschmacksvielfalt und da ist es auch hygienisch und das sind nicht sozusagen Käfighaltungen von Brötchen. Die gibt es ja kaum noch.
Nee, ja, richtig, Sie haben recht, das gibt es kaum noch, weil die das nicht mehr, die Technik nicht mehr machen. Das ist relativ selten. Es gibt einzelne Bäckereien, die das wieder probieren, das so zu machen. Und das Erstaunliche ist, da höre ich immer wieder die Aussage, dieses Brot vertragen die Patienten mit Zöliakie, die eigentlich kein Gluten essen dürften. Und daran sieht man, dass das offenbar auch was mit der Backtechnik zu tun hat.
Jetzt geben Sie uns Brotkäufern in der Großstadt doch mal einen Rat. Wo sollen wir kaufen? Wie sollen wir uns als Kunden verhalten, wenn wir gegen Einheitsbrot und die Beimischung von Gluten ins Brötchen sind? Wo gehen wir da hin? Sagen Sie jetzt nicht selber backen, die meisten Leute können das nicht.
Ja, das weiß ich, aber Sie können das nicht erkennen. Die haben Sie können das ja nicht sehen, die sagen Ihnen ja nicht, wie viel Ware sie aus der Fabrik haben. Und dann gibt es böse Zungen, die diese Branchen sehr gut kennen, die sagen, ja, in der Fabrikware, wenn die Bäcker das nehmen, das aufbacken, da ist nachher weniger Chemie drin, als wenn sie ihre Backmischungen verwenden, weil man natürlich in der Fabrik sehr genau überlegt, welche Zusatzstoffe, welche Backhilfsmittel man hineingibt, während die Backmischungen für den Bäcker, ja, die müssen für alle Eventualitäten eines Bäckerlebens geeignet sein. Das heißt, da kommt halt ein bisschen mehr an Backmitteln hinein, als es vielleicht in der Fabrik der Fall ist. Und wenn Sie selber kontrollieren wollen, dann kennen Sie entweder eine wirklich solide Bäckerei, die das auch klar sagt, wobei ich auch das da feststellen musste, die behaupten alle, sie arbeiten mit einem mehrstufigen Sauerteig und so weiter und haben was völlig anderes, weil das auch nicht in geeigneter Weise kontrolliert wird. Es ist einfach, das deutsche Brot ist inzwischen aus meiner Sicht nicht mehr Kulturgut, sondern eher eine Kulturschande.
Das heißt, wenn wir uns über mangelnde Hygiene aufregen in Großbäckereien wie hier in Frankfurt-Meyer, dann sind wir eigentlich auf den ganz falschen Kampfplätzen?
Nein, das kann man nicht sagen, weil wenn Sie sich zum Beispiel die Ergebnisse der Lebensmittelüberwachung in Niedersachsen anschauen, die das ja relativ detailliert veröffentlichen, da können Sie sehen, dass das Hauptproblem bei Hygienefragen definitiv unsere Bäcker sind. Und das gilt es nicht nur für irgendwelche Großbäckereien. Da ist es sogar noch einfacher, die Schädlinge zu bekämpfen. Das Problem sind die Bäckereien mit Innenstadtlagen, weil das ist verwinkelt, da kommen sie nicht mehr richtig ran. Und ich erinnere mich sehr gut in einem Bäckerfachblatt, das war Brot und Backwaren, so heißt es, da hat im Editorial die Chefredakteurin gefragt, dass sie sich oder gesagt oder auch schon gewundert hat, warum in manch einer Bäckerei die Kakerlaken nicht mit dem Ofen rausgelaufen sind, weil es ihnen nicht, wenn sie schmuddelig war. Und sie haben natürlich auf der anderen Seite in der Bäckerei den Vorteil, dass nachher das alles in den Ofen kommt und alles abgebacken wird. Aber ich sehe das eigentlich nicht als okay an. Und es sollte man vernünftig dafür sorgen, dass es in den Bäckereien, dass die Hygieneregeln eingehalten werden, denn da gibt es ja immer wieder Skandale und Skandälchen. Und dass man zweitens offen über die Backmittel kommuniziert. Und es ist nicht so, dass die Backmittelhersteller das verschweigen würden. Es sind, man muss es klar sagen, die Bäcker, die diese Informationen nicht an die Kunden weiterreichen.
Udo Pollmer, Lebensmittelchemiker und Buchautor. Vielen Dank.
Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Super sexy Käsebrot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot, Käsebrot. Sexy, sexy Käsebrot. Butterbrot und Quark schmecken sicher gut. Doch das Käsebrot geht direkt ins Blut. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot, Käsebrot. Super sexy Käsebrot. Schmeichelhaft, wie es da liegt auf dem Tisch. Neben Kakao. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot, Käsebrot. Sexy, sexy Puppäsebrot. Zeitungsinserate liegen auf dem Tisch. Doch ein Stückchen Käse schmeckt auch gut zu Fisch. Gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Super sexy Käsebrot. Ja. Genau. Regelrecht verehrt. Käsebrot, lecker und gut. Käsebrot, sexy, sexy. Käsebrot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot, Käsebrot. Sexy, sexy Käsebrot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Super, super, super sexy Käsebrot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Sexy, sexy Käsebrot.
Purer Sex.
Stimmt, purer Sex, die deutsche Brotkultur. Nur leider ist es so. Auch jeder Sex hat ja ein Verfallsdatum. Das war der Tag. Ich heiße Claudia Sauter. Schönen Abend noch.